Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist schon ein Riesensparpaket, das die Regierung, also die Dreiparteienregierung, da beschlossen hat und plant. Aber es könnte sein, dass sich das alles nicht so ganz ausgeht, um unter die berühmte Maastricht-Grenze zu kommen, nämlich unter diese 3% Defizit. Davor warnt jetzt der Chef des Fiskalrats, Christoph Badl, und ich darf ihn jetzt per Zuschauer begrüßen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Tag.
Also für sehr viele Leute sind das jetzt, glaube ich, ziemlich schlechte Nachrichten, dass wir jetzt, haben sich schon alle daran gewöhnt, dass wir so ein riesiges Sparpaket haben und jetzt sagen Sie, ui, vorsichtig, die Prognosen, die ihr macht, können wieder zu positiv sein und Sie sagen, 2029 könnte die Schuldenquote auf 91% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Vielleicht erklären Sie unseren Zusehern, was das bedeutet.
Konkret kann man das nur dann erklären, wenn man versteht, was der Fiskalrat macht und was die Regierung tut. Der Fiskalrat macht Prognosen unter der Annahme, dass die gegenwärtige Rechtsordnung auch in der Zukunft weiter gilt und dass daher nicht noch zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um das Budgetdefizit zu reduzieren. Das ist sozusagen die Referenzgröße. Und wenn Sie von dieser Annahme ausgehen, dann würden wir bis 2029 tatsächlich an die 90% oder noch mehr Staatsschuldenquote haben. Und wir würden auch ein Budgetdefizit haben, das bei weitem nicht dieses Maastricht-Ziel erreicht. Die Regierung macht keine Prognose, die Regierung macht einen Plan und sie sagt, sie will bis 2028 das Maastricht-Defizit erreichen und wir rechnen jetzt sozusagen aus die Differenz. Wir sagen, bis einschließlich 29 muss man gegenüber der jetzigen Situation noch mehr als 8 Milliarden zusätzlich konsolidieren, um diese Ziele zu erreichen, insbesondere das Defizit auf 3% herunterzubringen. Das ist eigentlich die Aussage. Es ist sozusagen ein riesiges Arbeitspaket für die Regierung und das wird sicher nicht leicht werden.
Das ja alle auch verstehen. Ein riesiges Arbeitspaket für die Regierung zusätzlich zum schon beschlossenen Sparpaket.
So ist es. So ist es. Und das Teuflische dabei ist, dass sie das, was sie jetzt eingespart haben, weiterhin einsparen müssen. Sie können das nicht nur einmal einsparen, sondern sie müssen bei dem Niveau bleiben und darüber hinaus akkumuliert bis 2029 noch 8 Milliarden mehr finden, nur um dieses 3%-Defizit zu erreichen.
Jetzt habe ich von Anfang an, ehrlich gesagt, die Vertreter aller drei Koalitionsparteien, also ÖVP, SPÖ und NEOS, und zwar die Spitzen, gefragt, dass wir schon in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dass die Prognosen dann jedes Mal zu optimistisch waren, ob das mit dieser Budgeterstellung wieder der Fall sei. Und die haben alle drei gemeint, sie hätten sehr konservativ und mit einem Puffer gerechnet. Wieso fehlen jetzt doch wieder 8 Milliarden?
Es fehlen nicht die 8 Milliarden.
Zu den 3%.
Die fehlen insofern nicht, als Sie ja von einer Regierung nicht erwarten können, dass sie, nachdem sie 2 oder 3 Monate im Amt war, all jene Reformen schon beschlossen hat, die Ihnen diesen Budgetpfad garantieren. Deswegen meine ich, es ist tatsächlich eine riesige Herausforderung, das noch zu tun. Wir gehen bei unseren Prognosen, genauso wie das Ministerium, von den gegenwärtigen Wirtschaftsprognosen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung aus. Und wenn sich da was ändert, womöglich durch den Krieg im Iran und Israel oder was auch immer, dann können diese Zahlen natürlich immer noch zur Makulatur werden.
Das ist klar. Also wenn es externe Gründe gibt, kann sich die Situation noch einmal verschärfen. Das haben wir ja gesehen mit Ukraine-Krieg und sonstigen. Aber Grundsätzlich, was wären die Reformen? Weil Sie mahnen ja jetzt strukturelle Reformen von der Regierung ein. Was wären das für Reformen, die Sie jetzt dringend einfordern?
Im Grunde genommen sagt der Fiskalrat, mir ist egal, wo Sie reformieren, Sie müssen diese Ergebnisse bringen. Aber es drängt sich natürlich als Ökonom schon auf, darauf hinzuweisen, dass wir schon seit einigen Jahren Strukturreformen einmahnen, die nie passiert sind. Viele davon haben mit Föderalismus was zu tun, haben mit dem Gesundheitswesen zu tun, haben mit der Begradigung der Kompetenzen im Bildungswesen zu tun, haben mit Förderungen zu tun, weil alle Gebietskörperschaften Subventionen bunt dahin verteilen, ohne aufeinander abgestimmt zu sein. Und dann haben Sie noch das große Thema der Pensionen. Das ist keine Angelegenheit zwischen den Gebietskörperschaften, sondern das ist eine Angelegenheit des Bundes. Das sind einmal die größten Reformen. Aber natürlich müssen Sie auch die viele Kleinarbeit machen und in jede Ausgabenkategorie hineingehen. Und zwar müssen das nicht nur der Bund, sondern auch die Länder und die Gemeinden und schauen, wo sind da die Kosten weggelaufen? Wo kann man da wieder was zurücknehmen?
Gut, ich glaube, es werden eigentlich de facto alle Bundesländer auch Sparpakete beschließen müssen am Ende, weil natürlich deren Budgets auch davon galoppiert sind. Es finden derzeit auch Gespräche zwischen Bundesregierung und Ländern statt wegen Gesundheitsreform, Bildungsreform, Energiereform. Aber jetzt sind Sie ja auch ein langjähriger Beobachter der heimischen Politik. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass es da wirklich einen Durchbruch gibt? Geben wird im Sinne einer Föderalismusreform oder wie immer man das jetzt bezeichnen will?
Ich würde hier zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist, dass es ergänzend zu den EU-Fiskalstabilitätsregeln auch innerösterreichische braucht. Die müssen jetzt neu verhandelt werden. Und da ist noch einmal nicht von Reformen die Rede, sondern da wird nur aufgeteilt, wie viel Defizite beispielsweise dürfen Länder und Gemeinden machen. Das werden keine leichten Verhandlungen werden, die sind im Gang. Aber wenn Sie den Föderalismus anschneiden, so kann ich nur darauf verweisen, dass es vor kurzem eine Pressekonferenz nach einer gemeinsamen Tagung von Regierung und Landeshauptleuten und Städtebund und Gemeindebund gegeben hat, wo man sich selbst wechselseitig versprochen hat, in eine Reformpartnerschaft einzutreten und innerhalb der nächsten 18 Monate, Klammer auf, das ist auch die Zeit, wo keine Wahlen sind, Klammer zu, innerhalb der nächsten 18 Monate wirklich große föderalistische oder Reformen zu bringen, die was mit Föderalismus zu tun haben. Das ist einmal eine Willensbekundung, aber es hat noch keiner inhaltlich gesagt, was wirklich passiert.
Darum geht es, da könnte man fast mit Goethe antworten, die Botschaft höre ich wohl allein, mir fehlt der Glaube, aber wir werden es sehen. Sie sprechen natürlich ein anderes großes Thema auch an und das sind die Pensionen. Wir wissen ja, dass die ersten Regierungsverhandlungen zwischen SPÖ, ÖVP und NEOS letztlich genau an diesem Thema gecrashed sind, weil die NEOS ein späteres Pensionsantrittsalter wollten. Was empfehlen Sie denn da der Regierung an Reform?
Also ich bin davon überzeugt, dass es abgesehen von den kurzfristigen Maßnahmen, die jetzt umgesetzt werden und die im Regierungsprogramm auch drinnen stehen, dass es eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters braucht. Aber das hat nichts mit den gegenwärtigen Pensionen und den gegenwärtigen Pensionisten zu tun, sondern mit denen, die in 10, 15 Jahren in Pension gehen würden. Man kann einfach nicht leugnen, dass die Menschen heute wesentlich älter werden als vor 20 Jahren und sie können nicht so tun, als ob sich das finanziell nicht auswirken würde. Man muss aber auch bedenken, dass natürlich jegliche Erhöhung des Regelpensionsalters auch soziale Probleme mit sich bringt, weil es natürlich Menschen gibt, die unter anderem durch ihre Arbeit gesundheitlich so schwer beeinträchtigt sind, dass man ihnen nicht noch eine verlängerte Arbeitszeit zumuten kann. Das muss natürlich abgefedert werden und darüber müsste man in der Regierung ernsthaft verhandeln.
Aber es ist ja teilweise nicht nur das Problem, das muss man ja auch ehrlich sagen, sondern dass es auch genügend Unternehmen gibt, die Angestellte, also Arbeitnehmer über 55 nicht mehr gerne behalten. Wenn man jetzt das Pensionsantrittsalter von 65 auf 67 anheben würde, was sicher der Lebenserwartung entsprechen würde, läuft man dann nicht Gefahr, dass die Menschen dann erst recht wieder aus der Arbeitslosigkeit kommen. Das ist in Österreich ein größeres Problem als in Skandinavien zum Beispiel. Und dann nicht nur für die Menschen selbst schlechter ist, sondern auch fürs Budget mindestens genauso belastend?
Sicher gibt es diese Gefahr, aber man kann nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Natürlich würde es in einer überwiegenden Teil, insbesondere der Angestelltenberufe, aber auch der öffentlich Bediensteten, dazu führen, dass die Menschen einfach wirklich später in Pension gehen. Aber Sie haben schon völlig recht. Es gibt natürlich auch in den Unternehmen die Tendenz, Menschen, die schon jenseits der 50 sind, lieber überhaupt nicht mehr zu nehmen, geschweige denn länger zu beschäftigen. Unter anderem auch, weil in den meisten Kollektivverträgen eine altersmäßige Vorrückung vorgesehen ist und die älteren Menschen, die relativ älteren Menschen dann auch mehr verdienen. Also das ist sicherlich nicht eine Sache, die mit einem Federstrich im Gesetz getan ist, sondern da muss man schon auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Das sehe ich ganz genauso.
Mhm. Wenn jetzt die Regierung sagen sollte, wir haben jetzt ein Riesensparpaket beschlossen auf die nächsten Jahre hinaus, aus unserer Sicht reicht das. Was passiert dann?
Wenn sie das wirklich sagen würde, was sie nicht tut nach ihren eigenen Plänen, aber wenn sie das sagen würde, dann würden sie zunächst einmal in einen Konflikt mit der EU kommen, weil wir ja mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein sogenanntes Verfahren wegen eines übermäßigen Defizits kommen. Da wird einem sehr genau auf die Finger geschaut, ob man Maßnahmen zur Konsolidierung des Budgets trifft. Aber es ist ja nicht nur die EU, sondern das ist auch ökonomisch gesehen ein Wahnsinn, weil dann die Verschuldung noch stärker steigen wird, unsere Zinszahlungen sich sehr rasch vergrößern werden und möglicherweise dann auch die Zinssätze, die die Republik zahlen muss, wenn sie sich verschuldet, steigen würden. Also das fiele uns ökonomisch sehr rasch auf den Kopf.
Was uns aber vielleicht auch auf den Kopf fallen könnte, ist angesichts, Sie haben es schon angesprochen, es gibt wieder sehr, sehr große Krisen, Iran, Israel, eine Wirtschaft in Österreich, die ohnehin das dritte Jahr in Folge eigentlich in einer Rezession ist, eine Konjunktur, die im Moment nicht sehr belebt wirkt, wenn es da keine Investitionen geben kann und wenn der Budgetspielraum so eng ist, lösen wir da nicht einen Teufelskreis aus?
Sie haben recht, dass es im Augenblick eigentlich unter Konjunkturgesichtspunkten überhaupt nicht günstig ist, Budgets zu konsolidieren. Es bleibt nur nichts anderes über. Und die Regierung hat versucht, und das würde ich auch so sehen, dass sie im Augenblick Konsolidierungsmaßnahmen setzt, die sich relativ wenig auf die Konjunktur niederschlagen. Auf Dauer wird es aber nicht zu machen sein. Umgekehrt muss man sagen, Sie haben das Thema der Investitionen angeschnitten. Investitionen, insbesondere in der Privatwirtschaft, werden halt nur getätigt, wenn die Absatzchancen da sind und die verändert den öffentlichen Sektor nicht. Im Augenblick hat es ja so ausgeschaut, als ob wir jetzt wirklich langsam aus der Rezession herauskämen und die Bedingungen wieder besser werden. Bisher haben wir immer von den Risiken der Trumpschen Zölle gesprochen, die sind immer noch da, aber wenn es zu einer Also verzeihen Sie, wenn ich das jetzt so flapsig formuliere, solange Israel und der Iran nur wechselseitig sich in der Nacht die Raketen auf die Städte schießen, passiert noch nichts. Aber wenn der Iran das eskaliert und die Straße von Hormuz schließt und der ganze Welthandel darunter leidet, dann führt das sicherlich sehr rasch wieder zur Inflation, vielleicht auch zu einer Verknappung von bestimmten Vorprodukten. Und dann haben sie eine neue Wirtschaftskrise, die sich durchaus auch gewaschen hat. Umgekehrt muss man wieder sagen, ein Grund, warum man die Budgets konsolidieren soll, ist, damit man wieder Spielraum hat für Krisen, die da auftauchen.
Ja, dann hoffen wir, dass die diversen Krisen vielleicht doch nicht eskalieren. Man weiß ja nie. Vielen Dank, Christoph Badelt, für dieses Interview.
Und auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es eben um Israel und den Iran. Da ist dann nämlich Daniel Sperer mein Gast, dessen Sohn gerade im Raketenhagel in Israel sitzt. Bleiben Sie dran.